Dieser Inhalt wurde mit Hilfe von KI erstellt.
Guten Abend. Dankeschön. Wien am 24. März 2001. Im Austria Center begrüßt Karl Moik, der TV-Moderator, seine Zuschauer zu einer besonderen Ausgabe des Musikantenstadels, der damals beliebtesten Volksmusiksendung im deutschen Fernsehen.
Liebe Stahlfreunde zu Hause, wo immer Sie unsere Gäste sind heute, herzlich willkommen zu unserem kleinen, bescheidenen Jubiläum. 20 Jahre Musikantenstadl, aber ich sag's Ihnen gleich, 6 Stunden wie bei Wetten, das können wir uns nicht leisten. Na, 2 Stunden, ein paar zerquetschte, können wir so ein bisschen Bilanz ziehen über die Jahre im Stadl.
Und an diesem Abend ist auch Stefan Ross eingeladen, der Trompeter, mittlerweile 25 Jahre alt. Der Mann, den Karl Moik einst als Kind entdeckt und zum Star der Volksmusikszene gemacht hat. Moss steht auf der Bühne, wie schon so oft an dieser Stelle. Seine Trompete in den Händen, ein Mikrofon vor ihm und Karl Moik moderiert ihn an. Eigentlich nichts Besonderes. Und doch ist an diesem Abend etwas anders. Denn Moik schickt seiner Anmoderation eine ungewöhnliche Versicherung voraus. Er verbirgt sich persönlich dafür, dass Stefan Moss jetzt tatsächlich live spielen wird. Granada, ein Stück, das Moik eigens ausgewählt hat, weil es technisch anspruchsvoll ist und mit dem Ross vor einem Millionenpublikum beweisen soll, dass er sehr wohl live Trompete spielen kann. Denn genau daran, an Stefan Ross' Fähigkeiten als Live-Trompeter, gibt es seit Jahren starke Zweifel. Andere Trompeter behaupten sogar, auf einigen seiner Platten seien in Wahrheit vor allem sie zu hören. Mittlerweile beschäftigen sich Anwälte, Gutachter und Gerichte mit der Frage. Und plötzlich geht es nicht mehr nur darum, ob Stefan Moss live Trompete spielen kann, sondern um etwas viel Größeres. Wie viel von dem Trompetenwunderkind Stefan Moss war eigentlich wirklich Stefan Moss?
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, ich bin Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Musik im Fall Stefan Ross. Im Fall eines Mannes, der mit gerade mal 13 Jahren und mit seiner Heimweh-Melodie den Grand Prix der Volksmusik gewinnt. Er rührt Karl Moik vor einem Millionenpublikum zu Tränen und wird zu einem der bekanntesten Gesichter der Volksmusik. Doch Jahre später wird ausgerechnet das Fundament dieser Erfolgsgeschichte in Frage gestellt. Als Zweifel an genau der Fähigkeit auftauchen, mit der diese Karriere einmal begonnen hat. Wie gut kann Stefan Moss eigentlich Trompete spielen? Und damit beginnt eine Geschichte, in der irgendwann kaum noch klar ist, worüber eigentlich gestritten wird. Darüber, wer auf welchen Platten Trompete spielt, darüber, wie gut Stefan Moss sein Instrument wirklich beherrscht, oder darüber, ob ein Star überhaupt das sein muss, was wir in ihm sehen. Deshalb erzählt dieser sogenannte Trompeterkrieg irgendwann viel mehr als nur von der Frage, wie gut Stefan Moss Trompete spielen kann. Und um das alles zu klären, müssen wir zurück an den Anfang zu einem 13-jährigen Jungen, einer Trompete und einem Fernsehmoderator, der in diesem Jungen etwas sieht, das ihn zu Tränen rührt. 1. Juli 1989, Sporthalle Linz. Beim Grand Prix der Volksmusik treten Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeneinander an. Für Österreich geht ein 13-jähriger Junge an den Start. Blonde Locken, dunkle Lederhose, weiße Kniestrümpfe, rote Weste und in den Händen eine goldene Trompete. Stefan Moss, er spielt die Heimweh-Melodie, ein langsames, gefühlvolles Instrumentalstück. Und Moss kommt gut an. Am Ende erhält er 19% der Stimmen, mehr als jeder andere Teilnehmer. Und er gewinnt den Grand Prix. Plötzlich steht dieser 13-jährige Junge im Mittelpunkt einer großen Eurovisionsshow. Seine Eltern sitzen im Publikum. Karl Moik steht neben ihm, legt ihm die Hand auf die Schulter und erzählt den Zuschauern, wie er Stefan Moss überhaupt kennengelernt hat.
Liebe Zuschauer, lassen Sie mich jetzt ein kleines Geschichterl erzählen. Ich habe den Stefan im vorigen Jahr im November zufällig kennengelernt bei einer Hochzeit meines Schwagers.
Spät am Abend, so erzählt Moik weiter, habe der Junge plötzlich seine Trompete rausgeholt und gespielt. Moik ist beeindruckt. Er gibt Moss eine erste Chance in seiner Nachwuchssendung, wie die Alten singen. Später holt er ihn auch in den Musikantenstadel, gemeinsam mit dem bekannten Trompeter Walter Scholz. Und während Moik diese Geschichte erzählt, versagt ihm plötzlich die Stimme. Moik weint, fragt nach einem Taschentuch, umarmt den Jungen.
Sind Sie nicht böse, aber ich habe auch nur Nerven und ich habe ihn also kennengelernt und da hat er mit seiner Trompete geblasen.
Perfekte Fernsehbilder und damit hat Stefan Ross an diesem Abend plötzlich weit mehr als einen Sieg beim Grand Prix. Er hat eine Geschichte, die kaum besser zu verkaufen sein könnte. Der 13-jährige Junge mit der goldenen Trompete, der einen gestandenen Fernsehmoderator zu Tränen rührt. Moik fragt ihn schließlich, was er selbst eigentlich zu all dem sagt.
Ich muss ehrlich sagen, das ist mir noch nie passiert. Stefan, jetzt sag einmal, was sagst du?
Also, ich bin ganz wirklich.
Ja, was glaubst du, was ich erst bin?
Ja. Also, das meiste habe ich sowieso dir zum Verdanken, das weißt du.
Und Moik kontert.
Ja, blasen musst du selber.
Ja, das weiß ich. Das.
Ein flapsiger Satz, über den an diesem Abend vermutlich niemand weiter nachdenkt. Denn für Stefan Moss beginnt jetzt erst einmal eine Karriere, die wie gemacht scheint für das deutsche Volksmusikfernsehen. Und es gibt jemanden, der sehr schnell erkennt, welches Potenzial in dieser Geschichte steckt. Hans R. Beierlein, einer der einflussreichsten Musikmanager Deutschlands. Beierlein hat zu diesem Zeitpunkt bereits Stars wie Udo Jürgens groß gemacht. Er produziert Fernsehsendungen, vermarktet Künstler und weiß ziemlich genau, was beim Publikum funktioniert. Beierlein hat Moss bereits unter Vertrag und beginnt nach dessen Sieg beim Grand Prix aus ihm eine Marke zu machen. Platten erscheinen, Fernsehauftritte gibt's natürlich en masse. Moss wird zum Dauergast in den großen Volksmusiksendungen. Die Geschichte vom Jungen mit der Trompete funktioniert perfekt. Erfolg im Unterhaltungsgeschäft hängt aber nicht allein davon ab, ob jemand musikalisch der Beste ist. Beierlein weiß das. Jahrzehnte später erklärt er seine Philosophie einmal am Beispiel eines klassischen Konzerts. Wenn dort ein berühmter Dirigent und eine attraktive Sängerin gemeinsam auf der Bühne stehen, sagt Beierlein, dann wisse er genau, auf wen er setzen würde.
Ich würde mich immer für die Dame entscheiden, nie für den Dirigenten.
Ein ziemlich unverblümter Satz, aber er zeigt, wie Beierlein über Unterhaltung denkt. Technische Perfektion allein macht noch keinen Star. Ein Star braucht etwas, das Menschen hinschauen lässt, das sie emotional erreicht, an das sie sich erinnern. Und Moss bringt dafür einiges mit. Stefan ist jung, blond, sympathisch, volksnah und er hat dieses Instrument, das ihn sofort wiedererkennbar macht. Moss spielt nicht einfach Trompete, die Trompete wird zu seinem Markenzeichen. Wer damals in den 90ern Stefan Moss sagt, denkt an die Trompete und wer die goldene Trompete sieht, denkt an Stefan Moss. Doch Beierlein vermarktet nicht nur den Trompeter Stefan Moss, er baut auch an dessen öffentlichem Bild. Dabei spielt bald noch ein anderer junger Volksmusikstar eine wichtige Rolle. Stefanie Hertel. Auch sie steht schon als Kind auf der Bühne. Auch sie wird von Beierlein betreut. Und Beierlein erkennt, dass seine beiden jungen Stars auch gemeinsam funktionieren. Er macht Moss und Hertel zum musikalischen Duo, lässt sie gemeinsam auftreten und präsentiert sie als junges Traumpaar der Volksmusik. Später werden Moss und Hertel tatsächlich auch privat ein Paar. Dass Beierlein auch bei dieser Liebesgeschichte nachgeholfen habe, wird später immer wieder behauptet. Beierlein selbst bestreitet das aber ausdrücklich. Er habe die beiden zwar als Duett zusammengebracht, aber dass sie sich ineinander verlieben, damit habe er nichts zu tun gehabt. Wie auch immer, für das öffentliche Bild von Stefan Moss passt alles zusammen. Der blonde Junge, die goldene Trompete, die junge Volksmusikliebe, regelmäßige Fernsehauftritte. Ein perfektes Bild, das 1997 dann erste Risse bekommt. Walter Scholz, einer der bekanntesten Trompeter der deutschen Unterhaltungsmusik, wirft Moss öffentlich vor, bei Fernsehauftritten zum Playback nur die Trompete hochzuhalten. Später legt Scholz dann noch nach, behauptet außerdem selbst mehrere Stücke im Studio eingespielt zu haben, mit denen Moss später aufgetreten sei. Sogar die Heimweh-Melodie, mit der Moss einst den Grand Prix gewonnen hat, soll nach Scholz' Darstellung in Wahrheit von einem anderen Trompeter eingespielt worden sein. Plötzlich geht es nicht mehr nur darum, wie gut Stefan Moss Trompete spielen kann, sondern darum, ob überall dort Stefan Moss zu hören ist, wo Stefan Moss draufsteht. Wer auf den Aufnahmen eigentlich Trompete spielt. Und wenige Monate später wird aus diesem öffentlichen Vorwurf sogar ein juristischer Streit. Denn jetzt meldet sich der belgische Trompeter Alexandre Malenpré. mit einem noch konkreteren Vorwurf. Malhomprey behauptet, auf mehreren Produktionen von Stefan Ross seien eigentlich seine eigenen Trompetenaufnahmen verwendet worden. Nach seiner Darstellung habe er diese Passagen in dem Glauben eingespielt, sie würden lediglich als Hintergrund verwendet. Tatsächlich seien sie später aber im Mix als prägende Trompetenstimmen auf Ross-Veröffentlichungen zu hören gewesen, darunter auch bei dem Song »Ein Lied für jeden Sonnenstrahl«. Malhomprey zieht vor Gericht und aus einem öffentlichen Streit über Playback und musikalische Qualität wird jetzt ein juristischer Streit darüber, wer auf bestimmten Aufnahmen tatsächlich spielt, wie diese Aufnahmen verwendet wurden und ob das Publikum über den tatsächlichen Trompeter getäuscht wurde. Stefan Ross weist die Vorwürfe zurück. Er räumt zwar ein, bei Fernsehauftritten Vollplayback zu verwenden, bei seinen Konzerten, sagt er, spiele er aber immer live. Und auch aus seinen musikalischen Fähigkeiten macht Ross keine übertriebene Legende. Er sei, sagte dem Stern, kein Jahrhunderttrompeter. Sein Manager Hans Erbeierlein reagiert deutlich aggressiver. Walter Scholz, der Mann, der die Affäre ins Rollen gebracht hat, bezeichnet er als kleinen Neidhammel. Die Fronten sind damit klar. Auf der einen Seite Trompeter, die behaupten, Ross öffentliches Bild habe mit seinen tatsächlichen Fähigkeiten wenig zu tun. Auf der anderen Seite Ross und sein Management, die Vorwürfe zurückweisen. Und jetzt soll ausgerechnet ein Gericht herausfinden, wer recht hat. Im Mai 2000 ordnet die dritte Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt zwei Gutachten an. Eines soll klären, von wem die umstrittenen Trompetenpassagen tatsächlich stammen. Doch das Gericht will noch etwas anderes wissen, etwas, das für einen professionellen Musiker ziemlich ungewöhnlich ist. Kann Ross eigentlich überhaupt gut genug Trompete spielen, um eine professionell arrangierte CD selbst einzuspielen? Um das herauszufinden, muss Ross vorspielen. Im Juli 2000 an der Musikhochschule Detmold vor dem Trompetenprofessor Max Sommerhalder. Ross spielt mehrere Stücke, darunter auf eigenen Wunsch Il Silenzio. Anschließend analysiert Sommerhalder seinen Vortrag, monatelang. Im März 2001 liegt dann sein Gutachten vor. 159 Seiten lang und was darin steht über Stefan Ross ist vernichtend. Das Gericht hält den Inhalt zunächst unter Verschluss, legt das Gutachten zu den vertraulichen Gerichtsakten. Doch vertraulich bleibt es nicht lange, denn die Sat.1-Sendung Akte 01 gelangt nach eigenen Angaben an eine Kopie und veröffentlicht vier Sätze daraus. Vier Sätze, die es in sich haben. Zunächst mal das Gesamturteil.
Der Beklagte ist generell nicht fähig, eine hochwertige CD mit einer eigenen Trompetenstimme zu produzieren.
Über Il Silenzio, also das Stück, das Ross beim Vorspielen auf eigenen Wunsch dargeboten hat, urteilt Sommerhalder.
Seine Leistung in diesem Titel kann nur als stümperhaft bezeichnet werden.
Ross Talent für das Trompetenspiel, so Sommerhalder,
kann als durchschnittlich bezeichnet werden.
Und sein Ausbildungsstand ist nach Meinung des Experten
als rudimentär zu bezeichnen. Seine Technik wirkt autodidaktisch, Feld-, Wald- und Wiesenmäßig.
Härter könnte ein Gutachten für einen Mann, der seit seiner Kindheit als Trompetenstar vermarktet wird, wohl kaum ausfallen. Und Sommerhalder beurteilt nicht nur Ross Fähigkeiten. Nach Medienberichten kommt er auch bei der zweiten entscheidenden Frage zu einem für Ross sehr belastenden Ergebnis. Bei den sechs umstrittenen Stücken soll die Hauptstimme zum größten Teil von Alexandre Malhomprey stammen. Ross selbst sei nur hier und da in die Aufnahmen gemischt worden. Für Malhomprey scheint damit bestätigt, was er seit Jahren behauptet, und für Stefan Ross sieht es plötzlich ziemlich schlecht aus. Nach einem Konzert in Wuppertal fragt ihn ein Reporter von Akte 01.
Haben Sie Ihre CDs alle selbst eingespielt?
Und Ross antwortet.
Ach Mann, das interessiert doch kein Schwein mehr.
Doch genau das interessiert zu diesem Zeitpunkt ziemlich viele Menschen. Und kurz darauf soll Ross ausgerechnet vor einem Millionenpublikum zeigen, was er an der Trompete tatsächlich kann. Im Musikantenstadl mit Granada. Also sind wir jetzt genau dort, wo unsere Geschichte begonnen hat. Karl Moik hat sich persönlich dafür verbürgt, dass Ross live spielen wird. Und Ross spielt. Konzentriert, angespannt, begleitet von einem mächtigen Orchesterarrangement. Aber er spielt live und das Stück auch bis zum Ende. Der letzte Ton zieht sich und dann fällt die Anspannung sichtlich von ihm ab. Eine Frau stürmt mit einem Blumenstrauß auf die Bühne und Karl Moik fällt sein Urteil.
Nicht schlecht, Buab.
Stefan Ross hat an diesem Abend zumindest eines bewiesen. Er kann vor einem Millionenpublikum live Trompete spielen. Was der Auftritt nicht klärt, ist die Frage, wer auf den umstrittenen Studioaufnahmen zu hören ist. Und auch den Streit darüber, wie gut Mross tatsächlich Trompete spielt, kann ein einziger Fernsehauftritt wohl kaum entscheiden. Doch dann erinnert Karl Moik an jenen Abend zurück, an dem er den 13-jährigen Stefan Mross zum ersten Mal spielen hört. Und er sagt einen Satz, der unseren Blick auf diese ganze Geschichte verändert. Denn offenbar war es gar nicht Mross Trompetenspiel, das Moik damals als erstes begeistert hat. Es war etwas anderes.
Es war nicht einmal das Spiel. Es war die Ausstrahlung.
Es war nicht einmal das Spiel, es war die Ausstrahlung. Ich finde, das ist ein bemerkenswerter Satz. Doch der Streit um Mross Trompetenkünste ist damit längst nicht beendet. Denn auch das vernichtende Gutachten von Max Sommerhalder bleibt ja nicht unwidersprochen. Mross Anwalt beauftragt den Berliner Musikwissenschaftler Hans-Peter Reinicke, Sommerhalders Gutachten zu prüfen. Und Reinicke kommt zu einer völlig anderen Einschätzung. Er nennt Sommerhalders Gutachten
abenteuerlich.
Mit dessen Methoden lasse sich die Qualität von Mross Trompetenspiel überhaupt nicht seriös bewerten. Vor allem aber widerspricht Reinicke bei der entscheidenden Frage.
Entscheidend ist, dass Mross auf den CDs gespielt hat. Und das hat er.
Und dann sagt ausgerechnet der Gutachter, den die Mross-Seite beauftragt hat, einen Satz, der erstaunlich gut zu dem passt, was Karl Moik gerade über die Ausstrahlung gesagt hat.
Das Produkt Stefan Mross ist ein Designprodukt.
Über die Frage, ob Mross ein außergewöhnlicher Trompeter sei, müsse man deshalb gar nicht streiten. Sinngemäß sagt Reinicke, niemand wolle Mross schließlich als ersten Trompeter eines philharmonischen Orchesters engagieren. Und er formuliert es noch etwas drastischer.
Es geht nicht um Kunst, es geht um ein bisschen Volksmusik.
Ein Satz, der fast herablassend klingt, aber für unseren Fall ist er interessant, denn Reinicke trennt damit zwei Fragen voneinander. Ob Stefan Mross ein herausragender Trompeter ist und ob Stefan Mross selbst auf seinen Platten spielt. Die erste hält er offenbar gar nicht für entscheidend, bei der zweiten ist seine Antwort eindeutig. Trotzdem bleibt genau diese Frage umstritten. Wer spielt denn jetzt auf den umstrittenen Platten? Eindeutig geklärt wird das tatsächlich nie. Gutachten steht gegen Gegengutachten, Aussagen widersprechen sich, der Rechtsstreit zieht sich über Jahre und wird schließlich außergerichtlich beigelegt. Die Klage wird zurückgenommen, über die Bedingungen der Einigung wird nichts bekannt. Damit endet der Trompeterkrieg ohne eindeutigen Sieger. Stefan Mross wird nicht als Betrüger überführt, aber auch die Frage, wer auf den umstrittenen Aufnahmen tatsächlich welche Passage gespielt hat, wird nicht abschließend geklärt. Und trotzdem hinterlässt dieser jahrelange Streit einen bemerkenswerten Befund. Denn während darüber gestritten wird, wie gut Stefan Mross eigentlich Trompete spielen kann, passiert mit seiner Karriere etwas Erstaunliches. Nämlich ziemlich wenig. Mross bleibt weiter gut im Geschäft und bekommt 2005 sogar eine ganz neue Rolle. Er geht zum Fernsehen, übernimmt die Moderation von Immer wieder sonntags. Und aus dem Trompeter Stefan Mross wird immer mehr der Entertainer Stefan Mross. Woche für Woche steht er im Sommer vor der Kamera, moderiert, spricht mit Gästen, singt, macht Stimmung. Und ausgerechnet in dieser Rolle bleibt er über Jahrzehnte erfolgreich. Die Trompete verschwindet zwar nicht völlig aus seinem öffentlichen Bild, aber sie ist längst nicht mehr der Grund, warum Millionen Menschen Stefan Mross kennen. Seine Karriere lebt jetzt vor allem von etwas, das Karl Moik schon viel früher in ihm gesehen hat.
Es war nicht einmal das Spiel, es war die Ausstrahlung.
Wie sehr sich die Geschichte inzwischen verändert hat, zeigt sich ausgerechnet 2005 dann, als Walter Scholz, der Mann, der den Trompeterkrieg Jahre zuvor mit seinen Vorwürfen ja ins Rollen gebracht hat, dann gemeinsam mit Stefan Mross auf einer Fernsehbühne sich wiederfindet. Beim Adventsfest der Volksmusik entschuldigt sich Scholz öffentlich beim Mross. Die beiden umarmen sich und anschließend spielen sie gemeinsam Haichi Bumbaichi. Beziehungsweise sie tun so, denn ausgerechnet bei der öffentlichen Versöhnung zweier Männer, die jahrelang darüber gestritten haben, wer wann wirklich Trompete spielt, läuft die Musik im Vollplayback. Und das eigentlich Bemerkenswerte daran ist, das Volksmusikpublikum stört sich nicht mehr dran. Es bekommt Walter Scholz, es bekommt Stefan Mross, es bekommt die große Versöhnung und die Show funktioniert. Und vielleicht liegt genau darin die Antwort auf die Frage, mit der wir diese Geschichte begonnen haben. Wie viel von dem Trompetenwunderkind Stefan Mross war eigentlich wirklich Stefan Mross? Die ehrliche Antwort lautet, wir wissen es bis heute nicht genau. Wir wissen nicht abschließend, wer auf jeder der umstrittenen Aufnahmen welche Trompetenpassage nun wirklich gespielt hat. Aber wir wissen inzwischen etwas anderes. Der Erfolg von Stefan Mross hing nie allein an seiner Trompete. Sie hat ihn berühmt gemacht, aber zum Star gemacht hat ihn etwas anderes.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.